Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 14. Mai. Es ist nicht nur Race Week, sondern Vor-Race-Tag für euren Chefredakteur.
Nils Wiesert, guten Tag. Dass du da jetzt gleich so mit rausplatzt, ja gut, ja, ist wie es ist. Ne?
Ja, ich habe das Rennen schon hinter mir, ich habe dicke Beine. Ich bin euer Publisher Frank Wechsel. Hier ist eine neue Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de. Nils, was steht an?
Ja, ich muss jetzt mal, jetzt hast du mich so überrascht, den Titel. Ich werde mein allererstes Zeitfahren meines Lebens machen am Morgenabend auf einem Flugplatz. Du warst da schon, in der Nähe von Husum.
In der Nähe von Husum, in Schwesing auf dem Bundeswehrflugplatz. Geht's morgen, glaube ich, über 5 Runden.
Ja, du bist jetzt irgendwas über 20 Kilometer. Die Details habe ich nicht parat. Ich weiß nur, dass es wehtun wird.
Ja, gutes Stichwort. Mir tut es noch weh, weil wenn es mir nicht wehtun würde, würden wir uns morgen sehen im direkten Duell. Aber ja. Ich habe dicke Beine und das aus gutem Grunde. Aber ja, sag an, was ist das Ziel?
Das Ziel ist es, mal abseits des Triathlons, den wir ja kennen und lieben und verinnerlicht haben, mal so festzustellen, wenn man über den Tellerrand guckt, so diese ganzen, du erinnerst dich vielleicht, auf Ibiza haben wir begeistert vor der Siegerehrungstribüne gestanden, vor dem Podium, als dann Duathlon, Swimbike, also diese ganzen Disziplinen, die uns noch nicht so viel sagen, weil wir es nicht so verinnerlicht haben wie Triathlon. Und ich war ganz fasziniert davon und haben dann immer, seitdem rattert das immer so in meinem Kopf und ich möchte mal so ein paar Sachen davon ausprobieren.
Ja.
Cross-Duathlon habe ich schon ausprobiert, ist gerade online gegangen.
Aktuell auf YouTube, genau.
YouTube-Kanal, Triathlon Insider kann man sehen. Das war schon mal gut und jetzt will ich auch mal so die einzelnen Disziplinen durcharbeiten.
Also morgen nur Radfahren?
Nur Radfahren.
Nur du und der Wind?
Nur ich und der Wind und du weißt ja, Radfahren kommt vom Radfahren und wenn wir bei den Einzeldisziplinen sind, da würde ich sagen, also habe ich mich sehr, sehr, sehr mit einer Einzeldisziplin beschäftigt in den letzten Wochen und Monaten, aber das war nicht das Radfahren. Von daher schauen wir mal, was passiert.
Ja, da hätte ich eine Alternative für dich. Da können wir doch gleich mal unseren ersten Präsenter dieser Folge reinbringen. Ich gebe mal das Signal dazu. Und zwar, wenn du morgen nur Rad fährst, ich hätte noch was im Angebot für dich, wo du nur die beiden anderen Disziplinen machen kannst.
Ja.
Du ahnst, um was es geht.
Ja, ja, hau mal raus.
Ja, es gibt nämlich die Sportart Swimrun, die sich seit einigen Jahren wachsender Beliebtheit erfreut. Und das zum Beispiel auch in Rheinsberg unter dem Slogan erfrischend härter, erfrischend anders. Da geht es nämlich, wie der Name schon sagt, um alles andere als Radfahren. Und das Swimrun versteht man nämlich einen Ausdauersport, bei dem auf Naturwegen gelaufen und durch offene Gewässer geschwommen wird. Und das Ganze ohne dabei zwischendurch die Kleidung zu wechseln. Das heißt, auch die Laufschuhe bleiben an und vielleicht auch die Paddles beim Laufen. Natürlich gibt es dazu eine ganze Menge Wettkämpfe. Der in Rheinsberg ist so, ja, ich würde sagen, der Klassiker in Deutschland. Ja. Der findet dieses Jahr am 30. Juni statt. Da hast du bestimmt noch nichts vor, Nils, oder?
Doch. Nein, aber da kann man gleich noch mal drüber. Also große Faszination für diesen Sport. Aber du weißt ja, dass ich mit Schwimmen so ein bisschen auf Kriegsfuß stehe. Weil ansonsten hätte ich das schon längst probiert. Weil dieser Abenteuercharakter, du weißt, Kollege Peter hat das schon gemacht und ist da sehr erfolgreich.
Der ist erfolgreich. Voll begeistert.
Ja, ja,
und erfolgreich
klar.
Auch, genau.
Ja. Der kann nämlich beides. Der kann laufen und schwimmen. Das ist vielleicht von Vorteil, wenn man sowas machen will.
Ja. Also wer es Nils vormachen will am 30. Juni, der bekommt mit dieser Episode einen Rabattcode für die Anmeldung. Der Rabattcode ist SWIMRUN10 und wenn ihr euch bis zum offiziellen Meldeschluss am 18. Juni für das Rennen am 30. Juni anmeldet, bekommt ihr damit 10% Rabatt auf eure Anmeldung. Also geht auf swimrun-rheinsberg, Rheinsberg wieder rein mit RH, auch wenn es ganz woanders liegt, swimrun-rheinsberg.de und der Rabattcode ist SWIMRUN10 für 10% Rabatt auf die Anmeldung, die bis zum offiziellen Anmeldeschluss am 18. Juni möglich ist. Alle Infos zu dieser faszinierenden Sportart und zu der Aktion findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Ja, also Schwimmen kommt vom Schwimmen. Ich bin auch nicht drin.
Ja, jetzt heulen wir hier rum, aber ja, nee, ich bin sehr gespannt. Also tatsächlich, also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, 5 Runden, du hattest recht, 28,9 Kilometer. Das heißt dann kurze Strecke bei den Nordfriesen. Ich finde das ganz schön lang, aber es ist, das werden wir dann sehen. Ja, nee, es ist, ich glaube tatsächlich, es ist eine komplett andere Welt. Kollege Markus Baranski, das ist seine Welt, das Zeitfahren.
Ja, ja.
Ich kenne niemanden, der das mit so viel Akribie betreibt wie er, und ich glaube, es gibt auch nicht so viele, die das mit so viel Akribie betreiben, inklusive Profis. Komplette Faszination, seit vielen Jahren ist er da dabei und auch morgen am Start, wenn ich das richtig sehe, und da werde ich viel lernen können, sagen wir mal so.
Ja, sehr schön. Ich bin gespannt, was du berichtest. Ich kann kurz berichten, ich habe, jetzt will ich nicht zu viel spoilern. Also die volle Geschichte erfahrt ihr nächste Woche in unserer nächsten Episode von Going Long. Ihr kennt mein großes Ziel dieses Jahres, und das ist heute Morgen ausgefallen.
Ja, die Kerze ist aus dem Sack.
Der Laponia Triathlon in Lappland findet nicht statt. Teilt das Schicksal mit vielen anderen Strecken, mit vielen anderen Rennen. Wie wir es beobachten, auch mit vielen nicht konzerngebrandeten Rennen auf der Langdistanz. 38 Anmeldungen gab es. Heute ist das Rennen abgesagt worden. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber eine Teildisziplin habe ich ja letzte Woche hinter mich gebracht, den Marathon. Ich bin gelaufen in St. Gallen und muss sagen, boah, das war ein hartes Brett. ihr bekommt die Videos dann demnächst zu sehen. Um die Geschichte kurz zu machen, meine Vorbereitung war okay, man kann damit einen Marathon laufen, sollte sich aber dann vorher mit den Begebenheiten vor Ort näher beschäftigen. Es gab einen ganz rudimentären Streckenplan, nicht wirklich ein funktionierendes Höhenprofil. Es stellte sich raus, nach 24 Kilometern gab es einen Drop von über 100 Höhenmetern auf wenigen 100 Metern auf Asphaltserpentinen, die bei meinem Vorbereitungszustand dazu geführt haben, dass ich mich total abgeschossen habe bergab. Nicht durch zu hohes Tempo oder so, sondern einfach in einem Moment, wo die Ermüdung einsetzt, die muskuläre, habe ich wirklich meine Beine kaputt gemacht auf wenigen 100 Metern, wo ich in dieses Gefälle reingestaucht bin. Mhm. Der weitere Streckenverlauf war dann rollend, also immer wieder kleine Stiche hoch, die okay waren, aber immer auch wieder kleine Stiche runter. Und da habe ich mir, glaube ich, muskulär so viel Schaden zugefügt, wie ich es noch nie getan habe. Ja, also da.
Du hast ein bisschen Erfahrung, das war dein 25. Marathon.
Ja, also das war das Ziel, den 25. Marathon zu finishen. Ich bin ihn mit einem Freund gelaufen, wir wollten seine Bestzeit laufen von 3,45. Auch das wäre eigentlich drin gewesen, aber wir sind dann so eingebrochen, dass wir am Ende, gut, mit verschiedenen Steigungen, Gefällen auch noch, irgendwie nur noch so 7:20er Kilometer gelaufen sind. Aber wir waren da nicht mit alleine. Ja, das muss ich zu meiner großen Verteidigung sagen. es gab Zwischenzeiten, und wir haben unser Gesamtranking, so Platz 160 bei 500 Teilnehmern, immer gehalten. Ja, das heißt, allen anderen ging es genauso schlecht. Und das haben wir auch gesehen. Ja, also wir haben da niemanden mehr überholt und sind auch nicht überholt worden. Selbst von den Halbmarathonläufern, die an einem gewissen Punkt dann 7 Kilometer vor dem Ziel auf die gleiche Strecke kamen. Das war eine ganz skurrile Veranstaltung. Siegerzeit auch irgendwie so knapp unter 3 Stunden. Ja, also wir haben hier in der Redaktion Leute, die 2:23 laufen können. 2:59 bin ich auch schon gelaufen. Aber das war einfach mal was komplett anderes. Premiere des Marathons und für viele und auch für den Veranstalter, glaube ich, eine interessante Erfahrung, dass das Ding einfach, obwohl es in der Summe dann auch nur so 600 Höhenmeter waren, aber immerhin einfach eine richtig harte Nuss war.
War das neu?
Neu, ja. Die Veranstaltung gab es zum 10. Mal, und zum Jubiläum haben sie jetzt den Marathon mit eingeführt.
Ich wollte dich gerade schon schelten, dass man die Verantwortung ja nicht wegschieben kann.
Nein,
für sowas, weil
nein.
Es gibt quasi für jedes Rennen dieser Welt gibt es ein YouTube-Video, wo irgendjemand das gefilmt hat.
Ja. Ne? Also auch so von der Familie an der Strecke habe ich dann gehört, da hat keiner mehr gelacht, ne? Das ging allen gleich und
wer lacht, kann schneller.
Ja, also ich kann es als Veranstaltung nur empfehlen. Alphornbläser am Ende der Bergwertung, ganz tolle Stimmung, super Flair, eine Mischung aus Stadtmarathon und dann eben diesem Landschaftsteil. Also die zweite Marathonhälfte war quasi dann ein Traillauf, ja, wo man teilweise auch ausweichen musste. Also perfekte Vorbereitung eigentlich auf den Laponia Triathlon.
Hast du überhaupt eigentlich gesagt, wo du warst schon?
In St. Gallen, ja. In der Schweiz, okay. Genau. Auffahrtslauf, ich habe mich immer gefragt, woher kommt dieser Titel Auffahrt, ja, Himmelfahrt, ne? Also,
okay.
Aber für mich eine sehr eindrückliche, schmerzhafte und auch mental interessante Erfahrung. Wenige Tage vor der Absage meines Hauptrennens und wie ich damit umgehe, das erzähle ich dann in der nächsten Episode von Going Long, die nächste Woche erscheint. Ihr könnt ja schon mal gerne drüber spekulieren. Ich spoilere hier noch nicht, aber ja, ich werde damit umgehen und wie genau, das gibt es dann in wenigen Tagen.
So ist es.
So ist es. Steigen wir ins Renngeschehen ein. Es gibt nämlich einiges zu berichten. In der Saison sind wir ja schon länger.
Aber jetzt
glüht sie.
Ja, volle Kanne. Es war wie ganz viel und es kommt ganz viel. Das kann man ja gar nicht alles erzählen, was alles war.
Ja. Der Ironman 73 Mallorca, wir haben Erinnerungen dran.
Ja, tatsächlich.
Dein erstes Rennen, was du für uns gecovert hast.
Genau, mein allererstes Rennen, wo ich von einem Triathlon berichtet habe. Und es war, bis heute habe ich nie wieder so schwere Bedingungen gehabt wie damals auf Mallorca.
Ja, ich erinnere mich.
Kommen Sie nach Mallorca, haben Sie gesagt, da ist schönes Wetter.
Da ist schönes Wetter, außer es fällt innerhalb des Radfahrens ein Fünftel der jährlichen Regenmenge von Alcudia.
Alter, und davon die Hälfte war in meiner Hose, in meinen Klamotten, das war unglaublich.
Ich erinnere mich nur noch an Feuerquallen während des Schwimmens, an Stromaufwärtsradeln, da oben in die ins Tramuntana-Gebirge, das war ein voll. Und dann kam ein bisschen die Sonne raus und ich dachte, mit nassen Socken kannst du jetzt nicht in die Laufschuhe rein, hab mir frische Socken angezogen und stand 500 Meter später knietief im Wasser.
Ja. Und die Protagonisten von damals, zwei waren auch dieses Mal wieder dabei. Laura Philipp hat damals gewonnen, Andi Dreiz war auch am Start damals. Ich musste auch daran denken, als ich jetzt die Übertragung geguckt habe. Aber noch mehr musste ich an das Power and Pace Camp denken, wo wir ja auch auf Mallorca waren und da die schönen Straßen gefahren sind und so weiter. Und ich war endlich mal wieder auf Mallorca und habe jetzt auch, als ich das Rennen wieder gesehen habe, gesagt, es ist einfach nur genial.
Ja.
Also Radfahren auf Mallorca, es ist einfach nur schön.
Ja, ich habe viele Rennen gemacht in meinen vielen, vielen Jahren Triathlon und muss schon sagen, also vom Gesamtambiente, vom Flair her eine der schönsten Veranstaltungen.
Hat sich vielleicht auch so gleich so festgesetzt. So, da könnte man auch mal drüber nachdenken. Yeah. Mal wieder. Weil ich bin, wie gesagt, ich kenne nur diese Horror-Variante, aber das war sehr, sehr cool. Und da kennt man halt ja auch sehr viel.
Ja.
Und ist einfach schön.
Ja, es ging um ein weiteres Rennen der Ironman Pro Series, ja, die jetzt ja immer interessanter wird, weil man endlich mal mehr Zahlen hat als nur ein, zwei Rennen, ja, und es ging um das Duell Gustav Iden gegen Patrick Lange. Wie ist es ausgegangen?
Ja, genau. Wie so oft? Auch in dieser Saison. Erstens nicht zu früh freuen, das ist so, dass oder denken, zu früh denken, man wüsste, wer gewonnen hat.
Ja.
Und auch Namen, die nicht als Favoriten gelten, sie stehen auf einmal als Sieger da. Und manche, die halt sehr große Namen haben, spielen überhaupt gar keine Rolle für den Rennverlauf. Und zwei davon hast du schon genannt.
Ja, aber um das vorwegzunehmen, ihr habt es gesehen auf trimark.de und woanders.
Ja.
Ein deutscher Doppelsieg. Nicolas Mann vor Jan Stratmann.
Genau. Und Gregory Barnaby, um das Podium voll zu machen bei den Männern. Ja.
Und bei den Frauen eine lange Führung, die schrumpfte und schrumpfte, bis Emma Pellant-Brown Laura Philipp überholt hat.
Genau, und Sarah Svensk noch vorgelaufen ist dann auf den dritten Platz. Und ja, das ist dann teilweise überraschend, teilweise aber auch bei einem sehr starken Starterfeld auch ist es immer so, dass irgendjemand es nicht aufs Podium schaffen kann. Aber die Rennverläufe, also wie sie genau waren, brauchen wir jetzt ja nicht mehr im Detail durchzugehen. Aber ich bin mal ganz ehrlich, ich habe jetzt mit beiden Ausgängen so nicht gerechnet, auch während des Rennens nicht. Also ich habe dann, wenn wir bei den Männern bleiben, als es dann soweit war, dass, Mathis Margeret vorne weg war. Und selbst als sie ihn dann überholt hatten, habe ich gedacht, dass Jan Stratmann derjenige ist, der das Rennen gewinnt. Und Nicolas Mann hat aber gezeigt, dass das überhaupt nicht für ihn in Frage kam. Mhm. Und dass er einfach auch daran überhaupt gar keinen Zweifel gelassen hat mit der Art und Weise, wie er dann sich diesen Sieg geholt hat. Das ist einfach sowas von faszinierend, finde ich. Weil das bedeutet ja quasi, mehrere Kilometer vor dem Ziel wirklich diesen Entschluss zu fassen, zu sagen, okay, das Ding hole ich mir jetzt, mit dem vollen Risiko, dass man dann auch nochmal wieder hochgeht am Ende. So ähnlich wie Christian Blumenfeld in Tokio damals. So, weißt du, so, ich will diesen Sieg, ich will jetzt nicht irgendwie mit Jan Strattmann auf den roten Teppich laufen. Das hat er bei uns auch im Interview, wir haben auf Triathlon Plus ein Interview mit Niklas Mann auch gesagt, irgendwie so, der, ne, das weiß man ja nur, dass Jan Strattmann sprinten kann. Und das, da wollte er sich gar nicht drauf einlassen. Deswegen hat er schon vorher Gas gegeben. War natürlich hart für beide, aber umso süßer ist doch dann so ein Sieg. Und beide freuen sich auf das nächste Duell. Jan Strattmann hat schon gesagt, ja, vielleicht ziehst du dann den Sprint nicht ganz so früh an. Also die verstehen sich gut und es ist eine nette Rivalität. Also keine Rivalität, sondern eigentlich sind eigentlich Freunde und haben aber eben dann diesen sportlichen Wettkampf. Großartig.
Ja.
Also einfach begeisternd.
Ja, also wir haben uns auf das Laufduell Gustav Iden gegen Patrick Lange gefreut und am Ende gab es eins zwischen Nicolas Mann und Jan Strattmann. Was ist mit den beiden anderen passiert?
Ja, Gustav Iden, man spricht von Mechanical, also ist ausgestiegen beim Radfahren. Was genau habe ich jetzt noch nicht gelesen, habe es noch nicht gefunden, hat sich noch nicht geäußert, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufgenommen haben. Keine Ahnung, ob das mit seinem ich kann es nicht sagen. Also ob er mit seinem neuen Rad gefahren ist oder er soll ein neues Rad kriegen, das liegt so geistert so durch die Links. Er ist ja der Einzige, der quasi oder einer der ganz wenigen, der noch mit Felgenbremsen unterwegs ist. Keine Ahnung, ob
wir erinnern uns an das Rad, mit dem er da getan ist.
Ja, genau.
Und auf Hawaii Weltmeister geworden ist. Ja.
Und keine Ahnung, ob es damit zusammenhing, ob es einfach, ja, es gibt 1000 Möglichkeiten, wie einem das Rad unterm Hintern zusammenfallen kann. In diesem Fall war es so. Ich glaube, da haben wir auch dann oder auch ja alle die Fans auch, glaube ich, mehr Hoffnung drin gehabt. So, das wird jetzt so eine Phönix aus der Asche-Geschichte. Er kommt wieder und gewinnt und so weiter. Das war es dann auch nicht. Die Erwartung hat er auch im Vorfeld gedämpft und hat gesagt irgendwie so, hey, Finisher, darum geht's, ne? Standortbestimmung. Ich will sehen von diesem Zeitpunkt aus, wie gehe ich den Rest der Saison an. Achillessehne ist noch nicht hundertprozentig wieder fit. Also alles noch sehr in der Schwebe, aber die Möglichkeit besteht jetzt zumindest ja, dass er sagt irgendwie, okay, komm, wieder rennen, Luft schnuppern, von hier aus aufbauen, alles gut. Das wäre natürlich die beste Variante für ihn. Ich meine, kam mit Patrick Lange aus dem Wasser um den Dreh. Ob er damit jetzt da, hätte ich jetzt gedacht, dass er vielleicht da sogar ein bisschen eher weiter vorne rauskommen kann. Aber es sind natürlich auch starke Schwimmer und alles. Es ist alles nicht so einfach. Also die kriegen das alles nicht geschenkt, ne? Auch nicht, wenn man großen Namen hat und Titel. Dass die Konkurrenz, also jetzt wird es aber wirklich hier Phrasendrescherei, aber die Konkurrenz schläft nicht. Ist in dem Teil tatsächlich so, dass entweder auch neue Namen dazukommen oder auch Namen wie Nicolas Mann, der ja schon, der nicht zum ersten Mal ein Rennen gewonnen hat, aber der eine eher eine sehr, sehr, sehr durchwachsene letzte Saison hatte, der dann jetzt wieder da ist.
Ja.
Ne? Solche Leute wie Maximilian Sperl, der gesagt hat, irgendwie so, nee, ich wollte schon aufs Podium und ich kann das. Ne? Sind auf einmal Namen, die da auch Anspruch erheben.
Ja.
Und das finde ich, ja, es ist sehr, sehr cool. Wer am Anfang der Saison halt gedacht hat, ja, wir reden sowieso nur noch über T100-Rennen irgendwie so, der sieht sich getäuscht, weil spannende Triathlon-Rennen gibt es an allen Enden und Engen.
Ja, ja.
Ja.
Ja, Patrick Lange, 17. Platz.
Ach so, ja, gute Frage. Also
kennen wir schon, 17. Platz auch beim Saisonauftakt der Ironman Pro Series in Oceanside, ja, wo er auch mit hohen Ambitionen reingegangen ist. Damals so ein bisschen ratlos, jetzt natürlich 2 Wochen nach einem 2. Platz über die volle Distanz, ja. Aber sicher nicht das, wofür er nach Mallorca gereist ist. Es sei denn, man guckt auf das Gesamtranking.
Ja, das kann man natürlich jetzt so sagen. Da kann man sagen, im Gesamtranking der Pro Series ist er vorne geblieben, weil er ins Ziel gekommen ist.
Mhm.
Aber wenn du überlegst, wie viele Punkte dazwischen liegen, zwischen Nicolas Mann und ihm, every second counts oder every second matters, wie Ironman nicht müde wird zu betonen.
Genau, dann ist es eine Viertelstunde. Und das sind dann
verdammt viele Sekunden. Und jetzt kommst du fragen.
Gut 900 Punkte Abzug. Ja, wir müssen ja immer von der Idealpunktzahl ausgehen. Der Sieger bekommt 2.500 Punkte auf der Mitteldistanz, 5.000 auf der Langdistanz und dann gibt es nochmal einen Aufschlag von 500 Punkten auf der Mitteldistanz und von 1.000 Punkten für die Weltmeisterschaften. Und für jede Sekunde, die man hinter dem Sieger ist, egal auf welchem Platz man landet, gibt es ein Punkt Abzug. Und wenn das eben sich zu einer Viertelstunde aufhäuft, dann sind das 60 mal nein, 15 mal 60 Sekunden, 900 Punkte. Und da stehen wir jetzt, also Patrick Lange mit zwei mäßigen Ergebnissen, aber eben auch dieser fast Idealpunktzahl hinter einem Mexikaner, der ja nun auch das erste Saisonrennen nicht so glorreich gefinisht hat. Ich glaube, da war 42. Yeah. oder was. Ne? Da steht er nun, es gab bisher erst diese eine Langdistanz und da hat er gut performt und da er eben zwei mäßige Mitteldistanzen eingebracht hat, ja, wo er beide Male irgendwie 800, 900 Punkte Abzug bekommen hat, summiert sich das doch zum Gesamt Führenden auf, aber es kommen ja noch die Langdistanzen. Ja, und
ja, die kommen noch, aber andere machen natürlich auch Langdistanzen.
Ja, ja.
Und dann sind wir natürlich bei diesem System auch, ne, das ist, dann machst du vielleicht noch eine, die du bei dir auf dem Plan, weil du es jetzt einfach ja. so geplant hast, in dem Fall von Patrick Lange Frankfurt.
Mhm.
Und auf einmal tauchen da mega starke Leute auf und du ja, bist ja. auf einmal gar nicht mehr der Top-Favorit, vielleicht.
Ja, ja.
Also hypothetisch gesprochen.
Ja, ja.
Und jemand anders macht irgendwo am Hintern der Heide, wie du hast gesagt, wirklich irgendwo eine Langdistanz, wo es die natürlich auch Pro Series ist, aber vielleicht nicht ganz so stark besetzt
ja,
ist.
Ja. Mhm.
Und am Ende gibt es die gleiche Punktzahl zu verdienen.
Ja. Ich bin jetzt schon gespannt, ob wir im Jahr 2025 unter Beteiligung der Athleten ein neues Punktesystem sehen werden. Ja,
ja,
weil
es wird spannend. Also wie gesagt, wir haben ja, als wir am Anfang darüber gesprochen haben, haben Kritiker gesagt irgendwie so, wenn es zu einfach aussieht, dann ist es vielleicht auch zu einfach.
Ja, ja. Ne, es ist deutlich einfacher, als irgendwie eine Strength of Field mit einzuberechnen oder so, wie bei der Weltrangliste der PTO. Da ist es natürlich sehr, sehr einfach, weil es Punkte für Platzierungen gibt, was die T100 Tour betrifft. Hier ist es ein bisschen komplexer, irgendwo zwischen beiden Welten, aber eben die Frage, welche Aussagekraft hat das? Ne? Gut, Patrick Lange jetzt ein zweiter Platz auf einer Langdistanz und zwei Rennen, mit dem 17. Platz kann auch Patrick Lange nicht zufrieden sein, zwei Rennen
nee.
mit höheren Rückständen auch. Trotzdem ist er Führender. Ich glaube, wenn man ihn im Vorfeld damit konfrontiert hätte, stell dir vor, du patzt zwei Mitteldistanzen, machst eine Langdistanz ganz gut, gewinnst die aber nicht. Wo stehst du da? Der hätte niemals gesagt, damit führe ich doch.
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie tief die in die Rechnereien reingegangen sind vorne. Also ich meine, das muss ja für Patrick Lange, muss das ja so eine Entscheidung gewesen sein, weil er die T100 weggelegt hat, zu sagen, nee, das mache ich nicht, ich mache die Pro Series. Das würde er ja nur gemacht haben, weil er da den besten Weg gesehen hat für sich, auch mit Hinblick eben auf Hawaii.
Ja, aber erinnere dich mal 2 Jahre zurück, da war die einzige Frage, wo qualifiziere ich mich für Kona? Und das war die Grundlage für eine Saisonplanung.
Ja.
Jetzt brauchst du ja quasi einen Strategen an deiner Seite, der das für dich plant und mit dir abspricht als Sparringspartner.
Besser ist es.
Um das Optimum aus einer Saison rauszuholen, auch in monetärer Sicht und so. Das ist ganz, ganz anders als früher. Ja,
ja, also, aber auch wieder so ähnlich wie früher, als es das System ja schon gab, dieses Punktesystem, das Quali-System, wo die Pros dann geguckt haben, wer startet wo, da vielleicht nicht so gut und hin und her. Und ich meine, letztendlich haben wir das doch jetzt auch so. Taylor Nipp, werden wir gleich noch drüber reden, wenn die an den Start geht irgendwo, dann brauchst du da nicht hingehen als Frau.
Ja, ja.
Weil, also selbst wenn du sie schlägst, wirst du sie, wenn sie einen normalen Tag hat, nicht mit einem hohen Abstand schlagen. Also und umgekehrt in Oceanside haben wir gesehen, wenn es richtig blöd läuft, kriegst du halt trotz zweiten oder dritten Platz nur wenig Punkte, weil der einfach der Abstand so riesig ist unter Umständen.
Wenn wir weiter ins Ranking gucken, wir brauchen gar nicht so weit gucken bis zum nächsten Deutschen. Paul Schuster liegt auch an zweiter Stelle. Der hat jetzt nämlich auf Mallorca den 8. Platz gemacht, aber eben mit verhältnismäßig überschaubarem Rückstand. Und er war 6. auf der Langdistanz in Texas, wo Patrick Lange eben 2. war. Und diese beiden Ergebnisse, also ein 6. und ein 8. Platz, reichen für einen 2. Platz im Gesamtranking. Das heißt, wir haben inzwischen ja 4 Rennen gehabt und keiner der Sieger steht irgendwo vorne bei den Männern. Ne? Und das ist spannend.
Ja, weil das natürlich noch so jung ist und auch die Planung, das war natürlich jetzt mit Patrick und das ist ihm jetzt wahrscheinlich zum Verhängnis geworden, diese vielen Rennen so kurz nacheinander, war ein Experiment, kann man glaube ich so sagen, ist schief gegangen, hat er auch selber gesagt, dass sein Rennen ja nicht... Ja, er hat es auf Englisch geschrieben, has gone from bad to worse, ja, sein Rennen. Und dass es einfach zu viel für ihn waren. Aber er auch schon, das war seine erste Reaktion, er muss jetzt rausfinden, wo einfach dieser große Unterschied zwischen seiner 70-3-Performance und der ja eigentlich immer zuverlässigen Langdistanz-Performance, ja, liegt.
Also mein Bauchgefühl, was diese Serie betrifft, sagt mir momentan, dass die Mitteldistanz zu wenig bewertet ist. Ja, weil irgendwann kommen die Langdistanzsiege in höherer Frequenz. Wir haben ja noch erst eine Langdistanz in der Wertung und dann gibt es einfach mal 5000 Punkte immer wieder. Ja. Und dann werden diese Mitteldistanzen mit 17. Plätzen und so, die fallen immer nicht mehr so ins Gewicht, wie die Dinge, die wirklich zählen und die hohe Punktzahlen bringen. Und natürlich ist da auch eine Weltmeisterschaft höher bewertet und Kona wird eine erhebliche Auswirkung haben und Nizza bei den Frauen auf das Gesamtranking. Aber auch da finde ich dann die 73-Weltmeisterschaft, was ja auch ein wertvoller Titel ist, historisch, die finde ich auch ein bisschen unterrepräsentiert von der Punktzahl her.
Wobei die ja auch höher bewertet wird.
Ja, aber auch es gibt immer noch für eine Ironman 73-Weltmeisterschaft für den Sieg weniger Punkte als für einen 10. Platz auf einer x-beliebigen Langdistanz.
Ja. Ne?
Natürlich kannst du nur eine gewisse Anzahl an Langdistanz und Kurzdistanz reinbringen. Wir werden das weiter beobachten und ja, es ist noch lange nicht durch.
Weil ja auch die Leute, die jetzt dann auch, du hast Thomas Rodriguez angesprochen, der gewonnen hat in Texas, für den eröffnen sich ja jetzt ganz andere Möglichkeiten, mhm, letztendlich durchs Jahr hin. Ne? Ja. Also je nachdem, wo er noch startet, weil Patrick Lange startet in Rot. Das hat erstmal für die Pro Series logischerweise überhaupt gar keine Auswirkung. Da kann er noch so gut sein und kann sich vielleicht feiern lassen und ein Wahnsinnsergebnis einfahren und auch sein Ziel vom Laufstreckenrekord da verwirklichen, hat auf die Wertung keinen Einfluss, ja, sondern das Rennen in Frankfurt, was in unmittelbarer Umgebung ist, ja, das wird wieder zählen dafür.
Ja, ja. Du hast ihn angesprochen, Thomas Rodriguez ist der höchstgerankte Sieger eines der vier Rennen bei den Männern. Ne? Der hat ja Texas gewonnen vor Patrick Lange und hatte vorher einen ganz schlechten Saisoneinstand. Ich hatte eben gesagt, Platz 42, es war sogar Platz 45, ja, wovon 2.500 möglichen Punkten nur 582 überblieben, aber eben dieser Langdistanzsieg mit 5.000 Punkten, der steht auf Platz 5 im Gesamtranking. Die vier davor haben noch kein einziges Rennen gewonnen. Das zeigt die Besonderheit dieser Wertung.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, der hat ja im Ziel war ja überschäumend, dass er gesagt hat, er will auf jeden Fall die Wertung gewinnen und, ja, und Hawaii, ja bitte, ja, heiße Rennen, schwierige, ja, Bedingungen, her damit, kann ich ganz fantastisch.
Ja, ja. Ja,
also schauen wir mal, also eine ganz neue Komponente, mit der niemand, so ehrlich sind wir mal, niemand von uns gerechnet hat,
ja, ja,
Anfang,
ja,
dieser,
ja,
Saison.
Wir kennen die Coaches am Streckenrand, die Schilder reinhalten mit Sekundenrückständen, da geht es aber um den Tagessieg, das wird jetzt spannend am Ende hinten raus, wenn die Coaches da stehen mit zwei Zahlen, einmal wie, ja, viel Rückstand hast du auf den Tagessieg, auf den aktuell führenden und wie viel Rückstand hast du momentan auf den Ironman Pro Series Titel? Das ist ja kein Weltmeistertitel wie bei der T100 Tour. Ja, bleiben wir dran. Wollen wir auch da mal aufs Gesamtranking der Frauen schauen?
Ja.
Oder wolltest du noch ein bisschen was zu den Frauen und zu
Mallorca
erzählen?
Ach, was kann man noch mitnehmen von Mallorca? Also über Patrick Lange haben wir gesprochen. Was kann man sagen zu den? Das Rennen der Frauen war tatsächlich auch. Ach genau, das wollte ich vorhin noch sagen. Nicht, dass ich Emma Pelham Brown nicht so bewertet hätte, dass sie schnell laufen kann, aber dass sie auf eine Laura Philipp dann doch über 2 Minuten Rückstand zuläuft, hätte ich nicht unbedingt gedacht. Laura Philipp hat sich danach so geäußert, dass sie gesagt hat, irgendwie so, als sie gehört hat, wie ihr Vorsprung ist, dann war das nicht so das, was sie hören wollte, weil sie die Hoffnung hatte, dass sie sich auf dem Rad mit einer Bombenradzeit und neuem Streckenrekord irgendwie weiter hätte absetzen können von Emma Pelham Brown. Und das war aber nicht der Fall und die hat es dann einfach zugelaufen. Also ganz, ganz spannende Athletin, die ja auch so ein bisschen holprig in die Saison reingekommen ist. Irgendwie so erst mit ganz viel Vorschusslorbeeren, dass sie starke Läuferin ist, wussten wir schon vorher, hat im Winter aber eine neue Bestzeit aufgestellt, Laufbestzeit, mhm, und ist dann in Miami ja schon im Vorjahr schon gestruggelt mit der Hitze, dieses Jahr wieder dann in Oceanside vorher schwerer Sturz vorher, eigentlich war gar nicht klar, kann sie überhaupt starten, dann, wenn ich es richtig auf die Reihe kriege, Verfahren im Rennen auch, wie so viele andere auch, Patrick Lange auch unterwegs, da Schwierigkeiten gehabt und da trotzdem noch Zweite geworden, bei einem sehr, sehr starken Feld, also da trotzdem geschafft, noch große Namen hinter sich zu lassen. Ja, und jetzt eben, das finde ich schon ein ganz schöner Knall. Also da eben an Laura Philipp, ich meine, da reden wir auf jeden Fall von einer der besten Läuferinnen im Ironman-Zirkus.
Ja, ja.
Und die jetzt so da, naja, ich will jetzt sagen, nicht abzustellen, aber einzuholen. Also das, den Willen dazu haben zu sagen, irgendwie so, nee, das Ding, das ziehe ich noch durch.
Ja.
Es waren am Ende ein paar Sekunden.
Ja, auch da gucken wir aufs Gesamtranking. Sie ist zwar um 17 Plätze nach oben gestiegen innerhalb des letzten Wochenendes, hat also einen gewaltigen Sprung nach oben gemacht, aber steht jetzt mit einem Sieg und einem zweiten Platz im Gesamtwertungsranking gerade mal auf Platz 8 und die da führende Danielle Lewis, die hat 3 Rennen reingebracht, da aber eine Langdistanz drin, ist aber 6., 9. und 5. geworden. Und die führt. Ne? Also da sehen wir, die Langdistanz hat auch da Gewicht, auch wenn du sie nicht gewinnst. Sie war 9. beim Ironman in Texas, auch nur mit 3.300 Punkten. Und liegt da vorne vor Fenella Langridge, die 2 sechste Plätze eingebracht hat. Einmal Langdistanz, einmal Mitteldistanz. Und Cat Matthews, die nur ein Rennen eingebracht hat, aber das gerade gewonnen hat, ne, beim Ironman Texas bei der Nordamerika-Meisterschaft. Und ja, damit mit einem Rennen auf Platz 3 liegt, hinter der Führende, die momentan dreimal Top 10, aber eben auch nicht mehr.
Ja.
Ne? Also das wird, je mehr Rennen dazukommen, immer interessanter, weil dann ja auch die Streichergebnisse dazukommen. Und um dann nochmal auf Emma Pellant-Brown einzugehen, die war erst und zweite, aber dieser zweite Platz war natürlich mit diesem gigantischen Rückstand von einer Viertelstunde auf, eine Viertelstunde war es nicht ganz, aber ich glaube, es waren 11 Minuten.
11 Minuten, da meinte ich auch irgendwie um die Dreh.
11 Minuten auf Taylor Nipp bei dem Rennen. Und Taylor Nipp, die hat ein Rennen gewonnen mit einem riesen Vorsprung, taucht aber in den Top 10 gar nicht auf, weil es ihr einziges Finish war bisher.
Ja, das ist ja, wenn man auf so vielen Hochzeiten tanzen will, dann kann man sich nicht so häufig
bei
den Ironman-Rennen zeigen.
Tanzt auf anderen Hochzeiten, da kommen wir gleich noch drauf, wo sie gerade tanzt.
Lass mich noch 2 Sachen sagen zu Mallorca. Ja. Die eine, spannend zu sehen und wird auch in Zukunft dann für mehr Diskussionen sorgen, waren sicherlich die Zeitstrafen, die vergeben wurden, von denen es einige gab und das hat auch Prominente getroffen, unter anderem Juri Köhlen und eben auch Lena Meissner, die auch wieder ganz weit vorne mit aus dem Wasser gekommen ist und sicher eine gute Chance gehabt hätte, nach ihrem tollen Auftritt in Valencia jetzt auch hier eine Rolle zu spielen, die aber Drafting-Zeitstrafen gekriegt haben und da finde ich interessant, irgendwie so, jetzt wo wir es haben, wir haben den Race Ranger schon bei ganz vielen Rennen gesehen und wir haben uns da schon sehr häufig drüber unterhalten. Ja. Das Ding war nur, es hatte nie Konsequenzen. Jetzt hat es immer noch keine Konsequenzen dahingehend, dass quasi das direkt ausgewertet wird. Aber erstens kann sich kein Profi mehr rausreden, ne, weil sie bekommen es direkt signalisiert, wenn sie was falsch machen. Und ich glaube es dann eben dann doch, dass für die Kampfrichter es eben doch einfacher ist. Und das war auch Thema in der Übertragung, dass die gesagt haben, es war eine Riesengruppe zum Beispiel bei den Männern. Das zieht sich ja ewig. Und wenn ein Kampfrichter gerade hinten ist, dann kann der nicht ernsthaft beurteilen, sind das da vorne jetzt vielleicht 2 Meter zu wenig. Das kann niemand sehen. Und die können halt nicht diese Gruppen da permanent in. Aber was du schon sehen kannst, ist halt, ob das da vorne rot blinkt. Und dann schärft das ja auch, sagen wir mal, das Bewusstsein der Kampfrichter, ob da jemand jetzt, du hast das Blinken gesehen, und es überholt aber niemand.
Mhm.
Und das ist ja der Fall. Und das war zum Beispiel auch das, was bei Lena Meissner jetzt passiert ist. Sie ist in einen Drafting-Bereich reingefahren. Der Race Ranger hat rot signalisiert, du musst überholen. Also es ist keine Option mehr. Es ist nicht irgendwie so Obacht, Obacht, sondern in dem Moment, wo du so nah dran warst, besagt die Regel, dass du überholen, also du musst überholen.
Mhm.
Du kannst nicht mehr sagen, ich bremse jetzt und stell den alten Abstand wieder her. Und das ist jetzt zum Verhängnis geworden.
Mhm.
Und jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, wie gut das ist, dass es eben 5 Minuten gibt. So, ne? Also wie ist das zu hart? Ist das Wie muss man das bewerten? Muss es vielleicht noch irgendwie eine Zwischenstufe geben? Weil damit ist das Rennen nicht vorbei, aber es ist, wirbelt auf jeden Fall ziemlich viel durcheinander. Und ich, um jetzt nochmal so nicht jetzt so mit dem Finger auf alle Pros zu zeigen und zu sagen, wer jetzt eine Zeitstrafe gekriegt hat, der hat beschissen so. Das muss ja nicht so sein. Es gibt so viele Situationen, auch für die Profis, wo man in eine Situation kommen kann, wo man unverschuldet reingeraten ist, aber dann trotzdem es eine Reaktion bedarf. So, ne? Oder halt auch Fingerspitzengefühl.
Ja.
So, der, na, also ich würde jetzt nicht so weit gehen, oder das kann man, glaube ich, nicht machen, das wäre falsch zu sagen, so, ja, jeder, der einen Race Ranger dran hat und dann kann man nicht mehr, in die Situation kann man nicht mehr kommen. Doch, würde ich schon sagen, so gerade an Anstiegen oder wenn sich in Senken das Feld wieder zusammenstaucht, dann kann es natürlich schon passieren, dass man da zu nah auffährt. Und dass es dann aber auch gleichzeitig nicht möglich ist, an der Stelle vielleicht zu überholen, weil gleich danach die Kurve kommt oder so. Also ich spinne jetzt nur mal so Szenarien zusammen, wie es dann trotzdem dazu kommen kann, dass man sagt, nee, ist vielleicht doch die bessere Entscheidung, ich bremse jetzt und versuche den Abstand wieder herzustellen, aber nach den Regeln hast du es halt trotzdem dann verkackt.
Ja, ja.
Ja, also das war die eine Sache, und wo ich mich sehr amüsiert habe, ist, weil wir schon letzte Woche im Podcast gesagt haben, möglicherweise gucken wir mit der deutschen Brille auf dieses Rennen in Mallorca noch ein bisschen anders als die internationale Presse, weil wir natürlich Lena Meissner weit vorne gesehen haben, wir haben über Bianca Bogen schon gesprochen und es kam so, wie es kommen musste, als dann eben Bianca Bogen in der Spitzengruppe mit aus dem Wasser kam, war dann von einem Unknown Athlete die Rede, und das musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil das war nämlich natürlich Bianca Bogen, die bei ihrer ersten Mitteldistanz so gut performt hat, ja, dass sie Vierte geworden ist.
Ja, und wir erinnern uns, Rico Bogen war in großer Aufregung, als er Ironman 73 Weltmeister geworden ist, weil Bianca hoch schwanger war.
Ja.
Die ist also eine New Mom, genau. Und haut jetzt so ein Ding daraus.
Ja, es ist unfassbar.
Ja.
Davon gab es gleich zwei. Christine Liebhold, auch quasi zum gleichen Zeitpunkt auch schon zum zweiten Mal Mama geworden, auch mit im Rennen, kann man den gar nicht so auf den Hut ziehen. Das weiß ich auch nicht, wie das geht. Aber tipptopp in Schuss gebracht. Auch hier ist ja quasi auch alles möglich, wenn du irgendwie bei deiner ersten Mitteldistanz in so einem Feld mit solchen Athleten, die schon alles gesehen haben, die so mega schnell sind irgendwie, so wenn du dich da so einfach einfinden kannst, einfach in Anführungszeichen, dann ist da, ja, wer weiß, wo wir den Namen Bogen noch überall sehen.
Ja.
Spannend wird's.
Absolut. Wie geht's weiter? Es geht schon sehr bald weiter, nämlich am kommenden Wochenende ist der Ironman 73 Chattanooga. Das ist dann die vierte Mitteldistanz der Serie. Ja, es gibt schon einige Athleten, das hat man eben, die schon zwei Rennen eingebracht haben. Man kann maximal 5 Rennen in die Serie einbringen, davon höchstens 3 Langdistanzen, die natürlich meistens mehr Punkte bringen, egal wo ich irgendwo unter normalen Verhältnissen finische. Also du kannst ja 2.500 Punkte Rückstand, das sind 40 Minuten, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe.
Oh, du Scheiße.
Also mit 40 Minuten Rückstand auf einer Langdistanz kriegst du immer noch mehr Punkte als oder ähnlich viele Punkte wie der Sieger auf einer Mitteldistanz. Und dann kommt die zweite Langdistanz, allerdings nur für die Frauen hier beim Ironman Hamburg, unser Heimspiel, in auch nicht mehr allzu langer Zeit.
Nein.
2,5 Wochen.
Zeit rennt.
Ne? Die Zeit rennt, und da werden die Punkte nochmal ordentlich gemischt. Die Siegerin Kat Matthews, die einzige Langdistanz-Siegerin
bisher. Ich dachte, du hast jetzt schon vorher gesagt, die Siegerin von Hamburg.
Nein, aber die Siegerin von Texas wird auch in Hamburg starten.
Ja.
Ne?
Ja.
Und ja, dann werden wir so langsam mal brauchbare, belastbare Ergebnisse sehen, und dann werden wir sehen, wer da oben steht.
Absolut.
Ne?
Ja.
Ja,
es geht jetzt Schlag auf Schlag.
Es geht Schlag auf Schlag. Bleiben wir doch auf den längeren Distanzen und schauen einmal rüber zur PTO, zur T100 Tour. Da gibt es nämlich auch Neuigkeiten.
Immer wieder und immer verschiedene. Fangen wir mal, wie gehen wir denn mit der Reihenfolge vor? Weiß ich gar nicht mehr, was war denn erst? Die Henne oder das Ei? Also San Francisco steht an. Und man war natürlich auf die Startfelder gespannt und so weiter, und da kümmern wir uns auch noch ausführlich dann drum, wenn es denn da soweit ist, wer denn wirklich an den Start geht und wer nicht noch vorher absagt und so weiter, aber die Wildcards sind raus. Spannend irgendwie aus deutscher Sicht, halt Mika Not hat wieder eine Chance bekommen.
Mhm.
Das ist, das ich, also Ich ist noch nicht so lange her, dass wir hier gesessen haben und uns Sorgen gemacht haben um den deutschen Nachwuchs. Ja. Also momentan sieht das gerade nicht so aus irgendwie so, ne? Ja, also ich meine, sind natürlich auch nicht mehr alle so blutjung, aber sie übernehmen, die nehmen das Zepter in die Hand.
Ja, ne? Also das wird ein Leckerbissen, das Ganze eingebettet in den Escape from Alcatraz Triathlon. Ja, also wir haben ja bisher zwei Rennen gehabt, die ja, so ein bisschen retortenmäßig herkamen. Und jetzt haben wir eben Highlights vor uns, die Triathlon-Tradition haben. Wir haben Escape from Alcatraz, wir haben London in den Docklands, große etablierte Veranstaltungen. Und wir sehen auch an ein paar anderen Stellen gerade eine Professionalisierung, die dringend nötig ist. Und zwar einmal das Thema Anti-Doping. Ja, ich kann ein bisschen spoilern. Nächste Woche erscheint die Triathlon 221, wo wir mal das Thema Dopingkontrollen im Profi-Triathlon insgesamt aufrollen. Ja, wie funktioniert das eigentlich? Ne, hat Kollege Gianluca Grüneberg geschrieben und das alles mal aufgerollt. Und da kam jetzt natürlich dann die Meldung gerade richtig, dass eben auch die PTO danach legt, indem sie eben auch einen Testpool anlegt von Athleten, die jetzt eben auch damit rechnen können, dass da mal Besuch kommt.
Genau, das ist der Punkt, denn das hat es bisher von der PTO selbst angestoßen nicht gegeben.
Ja.
Natürlich hat man Dopingkontrollen beim Rennen gemacht und so weiter und das war so riesen, ne? Wir haben es gesehen auf Ibiza, ne? da müssen dann alle hin und es wird groß, aber na, jeder, und das sagen auch die Athletinnen worauf, und Athleten, worauf es ankommt, sind halt eben die Out-of-Competition, also die Tests, guten Tag, die Dopingkontrolle ist da,
also,
die unangekündigten.
Ja, wer dopt, ist richtig doof, wer sich in der Rennkontrolle erwischen lässt, ist nochmal richtig, richtig doofer. Ja, also das ist Augenwischerei, dass Wettkampfkontrollen ausreichen, ja, weil der Leistungsfortschritt, das wissen wir alle als Breitensportler, wird im Training gemacht und wenn man da im Training schummelt, dann hat man auch im Rennen einen Vorteil davon und das gab es eben bisher bei der PTO nicht und ich erinnere mich, dass es auch dass Ironman das auch so ein bisschen gefeiert hat, dass Ironman damals Colin Chartier überführt hat, den Sieger der, damals hieß es US Open in Dallas, einen der prominentesten Dopingfälle der Triathlon-Welt der letzten Jahre und aufgedeckt quasi vom Konkurrenten.
Ja, genau. Also nicht in dem Fall von Ironman, sondern von der International Testing Agency, die von Ironman beauftragt werden. Also eine unabhängige Agentur, die eben im Auftrag von Ironman Kontrollen durchführt. Und genau diese Testing Agency wird jetzt auch für die PTO in Kooperation mit World Triathlon das übernehmen. Denn das Problem war, und das ist, sagen wir mal, ja, vor kurzer Zeit ja richtig in die Öffentlichkeit getreten, war halt eben, dass es tatsächlich Athleten gab, die überhaupt gar keine Out-of-Competition-Kontrollen hatten, weil sie in keinem Testpool waren. Und das ist nicht die Schuld der Athleten, weil du kannst es dir gar nicht aussuchen, ob du in einen Pool kommst oder nicht, sondern das entscheiden die entweder nationalen Anti-Doping-Agenturen oder Ironman, also sagt, wir haben einen gewissen Pool von Athleten, weil Ironman natürlich nicht alle Athleten kontrollieren kann, die eine Ironman-Profi-Lizenz haben. Sondern die sagen dann, und wir sagen euch aber auch nicht, also man kann es nicht ausrechnen, aber man weiß, ob man in einem Testpool ist oder nicht. Und wenn man in keinem ist, dann kann man auch winken und sagen, ich würde gerne. Und es gab tatsächlich solche Fälle. David McNamee zum Beispiel, der gesagt hat so, ey, ich bin in keinem Pool, aber ich kann nichts dafür. Ich bin überall rausgeflogen. Ironman hat mich rausgeschmissen aus dem Pool. Mein nationaler Verband hat mich rausgeschmissen aus dem Pool. Und PTO, obwohl ich PTO-Athlet bin, hat gar keinen Pool.
Ja.
Was soll ich machen?
Ja.
Ja? Und das war natürlich eine Situation, die echt pikant war und die ja auch, glaube ich, nicht so bleiben konnte. Und wer da jetzt wen angestoßen hat und wie das jetzt auch schnell umgesetzt wird, aber auf jeden Fall gab es jetzt die Meldung dann eben doch, dass eben, und auch das war ja, World Triathlon hat ja letztendlich auch ein Programm, aber da fallen halt nur die Kurzdistanzathleten drunter. Und so war es jetzt halt notwendig, dass man bei so einer Serie wie der T100, wo eben so viel Kohle ausgeschüttet wird, musste sichergestellt werden, dass alle Vertragsathleten auf jeden Fall in diesem Pool sind. Und es muss auch, letztendlich gilt es dann auch für die Wildcard-Starter, wenn sie drei Starts hinter sich haben, werden sie auch in den Pool aufgenommen. Und jetzt die große Aufgabe oder für die Zukunft wird halt sein, gibt es vielleicht eine Kooperation auch mit den unterschiedlichen Veranstaltern und mit allen, die diese Pools aufbauen, dass man sagt irgendwie so, es wäre jetzt auch Quatsch, wenn wir uns irgendwie hier doppelte Arbeit machen, ne? Sondern wir müssen halt irgendwie gucken, dass alle möglichst gut und möglichst gleichmäßig und gut und häufig kontrolliert werden und nicht einer irgendwie zigmal, weil alle bei ihm anklopfen. Mhm. Das wird spannend zu sehen sein. Wird auch vielleicht eine Frage des Geldes sein. Letztendlich muss das nämlich jemand bezahlen.
Ja, ja. Ich glaube, da hilft tatsächlich die Zusammenarbeit mit World Triathlon im Rahmen der WM-Serie der T100 Tour, ja. Weil da einfach die Strukturen schon da sind. Ja, und es darum auch geht, Dinge zu vereinheitlichen und einfacher zu machen. Ja, es macht auch keinen Sinn, wenn Ressourcen verschwendet werden, weil Athleten in mehreren Pools ja, drin genau. sind. Und das ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne, den wir an vielen Stellen ja brauchen. Ja, wir erinnern uns auch, dass die ersten Rennen jetzt ja auch irgendwo so von unserem Zuschauererlebnis noch nicht so dolle waren. Ja, und jetzt kommt eben Alcatraz, jetzt kommt London, jetzt erwarten wir große Dinge. Und dazu kam jetzt noch eine Meldung auch, was die Professionalisierung unseres Erlebnisses, unser aller, also nicht nur deins und meins, sondern für die Leute da draußen betrifft. Es soll mehr Daten geben. Ja, das haben wir ein paar Mal gesagt, das ist so ein bisschen traurig, ist, dass die einzige Metrik, die bisher genannt wurde, immer die prozentuale Auslastung der maximalen Herzfrequenz.
Ja, ja, genau.
Ne? Und man arbeitet ja jetzt zusammen mit einem Partner, der nennt sich We Are Sweet. Und natürlich haben wir wieder so ein bisschen PTO-Sprech drin. Da geht es darum, pushing the boundaries, revolutionize. Es wird groundbreaking technologies geben. Es gibt wieder den Vergleich zur PGA-Tour. Aber es soll vor allen Dingen so im Bereich der Second Screen-Verbesserung geben. Das heißt, wir haben eine Übertragung auf dem Fernseher, die mit mehr Daten angereichert werden kann. Aber wir sollen auch in irgendeiner App oder so mehr Metriken, mehr Daten von den Athleten bekommen über die Timing-Chips, über Einsätze von moderner GPS-Technologie und eben auch von Athletendaten, die live übertragen werden und die uns als Triathleten natürlich eine Menge erzählen, weil wir diese Daten nachvollziehen können. Wir freuen uns auf Watt.
Wir wollen Watt.
Genau. Wir wollen Watt, genau.
Absolut. Ne? Ja, das wäre natürlich schon, wäre schon gut.
Ja, und von daher können wir wirklich sagen, da geht's weiter. Wie gesagt, das Sprech und das Versprechen ist wieder groß. Das kennen wir von der PTO. Jetzt liefert.
Ja, wir gucken mal, wie viel dann davon wieder eingehalten wird.
Genau.
Das ist ja immer, das ist ja das bekannte Spiel, ne?
Ja, ja.
Es ist immer, es geht immer weiter aufwärts und es wird immer wieder mehr gemacht.
Ja.
Nie alles, was versprochen wird, aber wenigstens ein Teil davon.
Ja.
Schauen
ja.
wir mal.
Wenn wir schon über Triathlon in aller Welt sprechen, dann sollten wir natürlich die Heimat nicht vergessen. Und da haben wir ein besonderes Angebot für euch. Und zwar gibt es im schönen Salzburger Land, der Heimat von Patrick Lange, der Wahlheimat, ein Triathlon-Camp. Und zwar im Hofgut Apartment und Lifestyle Resort in Bad Grein. Das Ganze findet statt vom 8. bis 16. Juni 2024. Wahlweise über 4 oder 8 Nächte mit perfekten Trainingsbedingungen auf 925 Metern über dem Meer. Das Ganze kann man als Einzelreisender oder in der Gruppe buchen. Auch Familienmitgliedern wird viel geboten und viel geboten. Das wird vom Team um den ehemaligen Profi-Triathleten aus Österreich und heutigen Triathlon-Coach Niklas Baldauf. Worum geht es? Es gibt Kernthemen in den Camps, die bestehen aus Schwimmen im beheizten 25 Meter Sportbecken. Es gibt auch einen 25 Meter Außenpool, aber gerade in diesem beheizten Sportbecken Indoor kann man eine Menge Video- und Schwimmanalysen machen. Es gibt Radfahren in geführten Gruppenausfahrten in die wunderschönen Salzburger Alpen. Spezifisches Lauftraining, wo die Lauftechnik optimiert wird mit gezielten Lauftrainings wie Laufschule, Steigungsläufen, Technikläufen, Hügelläufen und natürlich Gruppenläufen in der wunderschönen Umgebung. Das Ganze wird abgerundet durch Wechseltraining, durch spezifisches Krafttraining, durch Athletiktraining und auch durch einen Mini-Triathlon, also ein, sportliches Wechseltraining mit ein bisschen Wettkampfpuls. Damit startest du optimal in deinen nächsten Wettkampf. Das Apartment Resort, das verfügt auch über verschiedene andere Freizeitmöglichkeiten. Es gibt einen Wellnessbereich, eine Sky-Sauna, Bogenschießplatz, 3 Golfplätze, Kletterrouten, Wanderrouten, einen Kraftraum, perfekte Bedingungen nicht nur auf den Strecken rundherum, sondern auch beim reichhaltigen Frühstücksbuffet. Und das Abendessen ist auch mit Exklusive. Ja, wer das Ganze sich anschauen will, der findet Infos unter hofgut.com oder per E-Mail für weitere Informationen an info@hofgut.com. Und wir haben für euch einen besonderen Rabattcode aushandeln können. Und zwar gibt es 10% Rabatt auf das Trainingscamp, und zwar für die 4-Tage-Variante mit dem Code Triathlon4Tage. Die 4 dabei als Ziffer, alles andere kleingeschrieben. Und die 8-Tage-Version mit dem Rabattcode Triathlon8Tage. Das Ganze natürlich wie immer auch in unseren Shownotes. Wir haben jetzt den Weg gewählt, weil wir gesagt haben, wir bleiben erst auf den längeren Distanzen. Aber auch auf der Kurzdistanz wird es jetzt natürlich richtig spannend. Ich kann kurz spoilern, Paris steht vor der Tür. Ich war letzte Woche in einem 1,5-stündigen Pressebriefing, was dann sogar noch zeitlich überzogen wurde, für die deutschen Journalisten für Paris 2024, für die akkreditierten Journalisten, geleitet von einer alten Bekannten von Eva Wertmann, die früher DTU-Pressesprecherin war, ja, also der Deutschen Triathlon-Union, jetzt eben für den Deutschen Olympischen Sportbund spricht und die uns mit auf den Weg nach Paris genommen hat, was eben in Paris alles zu beachten ist, welche Schritte folgen werden. Heute gab es die erste Nominierungsrunde, Triathlon noch nicht dabei, da kommen wir gleich drauf. Die ersten 13 Athletinnen und Athleten des Team Deutschland sind heute nominiert worden, darunter 8 Marathonläufer, inklusive 2 Ersatzläufern. Also Marathon ist ja auch eine triathlonnahe Disziplin, sage ich mal. Das werden wir uns auch nochmal genauer anschauen. Aber ja, Triathleten halt noch nicht, weil da läuft das Ganze noch.
Genau.
Was uns der DOSB nicht sagen konnte, ist, wie es um die Wasserqualität der Seine bestellt ist. Aber das ist ein anderes
Thema. Die ist super, bestimmt. Ja. Ja. Weil da muss ja Triathlon stattfinden. Also hat die super zu sein.
Ja. Also, wir hören auf verschiedenen informellen Wegen nichts Offizielles zu einem Plan B. Ja, also, aber wir können uns mal sicher sein, dass ein Duathlon statt eines Triathlons ein Worst-Case-Szenario für den Sport, für die Sportler und vor allen Dingen für die Stadt Paris wäre. So dass wir mal davon ausgehen, dass wir einen Triathlon sehen werden, zumal es ja an gleicher Location, an der gleichen Location gibt es noch viele andere Disziplinen. Da findet zum Beispiel teilen sich die Triathleten das Zieltor mit den Einzelzeitfahrern, gleich am ersten Tag der Spiele. Und sie teilen sich das Gewässer, zumindest jetzt im aktuellen Stand, mit den Freiwasserschwimmern, die ein paar Tage später als die Triathleten ungefähr 6-mal so lange da drin sein werden. Die schwimmen ja 10 Kilometer. Und für die wäre es natürlich ein Ausfall der Veranstaltung, wenn sie nur diese Schwimmlocation hätten und die nicht funktionieren würde. Von daher gehen wir weiter davon aus, dass hinter den Kulissen dran gearbeitet wird, dass wir einen Triathlon sehen werden.
Ja.
Kein Duathlon.
Da wären wir dran, also nicht wir. Es wird da dran gearbeitet.
Ja, daran wird gearbeitet, auch was die sportliche Performance betrifft. Wir hatten jetzt endlich den Auftakt der World Triathlon Championship Series 2024. Ich wollte eigentlich beim Auftakt dabei sein. Geschichte ist bekannt. Wir sind nach Abu Dhabi gereist, haben kein Triathlon gesehen, weil ein Unwetter angekündigt war und Abu Dhabi, die Regierung, gesagt hat, wir müssen alle Outdoor-Veranstaltungen canceln, darunter eben auch den Triathlon. Und darum gab es jetzt eben erst den Auftakt in Yokohama, den Auftakt zu einer sehr kurzen WTCS-Serie, ja, die aber in diesem Jahr natürlich komplett an zweiter Stelle steht hinter den Olympischen Spielen.
Das kann man so sagen, aber es ist natürlich, hängt das jetzt alles miteinander zusammen, weil natürlich in ganz vielen Ländern noch um die Plätze gekämpft wird.
Ja.
Und das ist für mich dazu zu gucken schon fast herzzerreißend, weil da wirklich ja in Teams, wenn man sich die Amerikaner anguckt, wenn man sich auch die Franzosen anguckt, da sind einfach so viele gute Sportler, die da jetzt quasi gegeneinander racen müssen, um den Platz zu kriegen, obwohl sie doch eigentlich ein Team sind. Das tut mir weh.
Ja, ja. Um das nochmal zu umreißen, ich habe gerade gesagt, es gibt jetzt die ersten 13 Olympioniken dieses Jahres für Deutschland. Das ist ganz wichtig, immer nochmal zu betonen, denn man wird für die Olympischen Spiele nominiert, nicht von irgendeinem Verband oder über irgendein Ergebnis, sondern durch die Entscheidung des jeweiligen Nationalen Olympischen Komitees. Und wir haben zwar 5 Leute, die sich relativ sicher sein können, dass sie nach Paris fahren im Triathlon. Die waren jetzt aber in der ersten Nominierungsrunde noch nicht drin, weil der Nominierungs- oder der Qualifikationszyklus, der Nominierung zugrunde liegt, noch bis zum 27. Mai läuft. Also nächste Woche ist Schicht. Und erst dann liegen die Karten auf dem Tisch, die dann der DOSB liest. und daraus eine Entscheidung fällt, wen kleiden wir ein, Anfang Juli in der Messehalle in Düsseldorf, damit er dann Ende Juli nach Paris fahren darf.
Da wäre ich auch gerne mal dabei.
Bei der Einkleidung?
So eine Riesensporttasche. Ja, also, dass ich eingekleidet werde. Da hätte ich großen Spaß.
Es gab doch gerade neue Teamkleidung.
Ja, das stimmt.
Füllt nicht eine ganze Sporttasche, ich gebe es zu.
Ja, das stimmt.
Aber sie ist schick. Ja, also von daher, weil der Qualifikationsprozess noch nicht abgeschlossen ist und natürlich auch bisher jetzt so die Qualifikation qua Platzierung erfolgt ist, aber es gibt natürlich noch ein Gesamtranking, wo auch eine gewisse Pflicht erfüllt werden muss, um eben für die Spiele vorgeschlagen zu werden. Das ist alles abgestimmt natürlich zwischen Deutscher Triathlon Union und DOSB. Und wenn die Dinge normal laufen, einmal sind sie nicht normal gelaufen, wir erinnern uns an Rio 2016.
Ich erinnere mich da nicht mehr dran.
Besser nicht.
Ja, ich habe das gestrichen aus meiner Erinnerung.
Grausige Geschichte. Aber dann wird eben in einer der nächsten Nominierungsrunden, es gibt glaube ich drei oder sind es vier, ich glaube drei sind es, wird dann eben auch der Triathlon zum Zuge kommen und die DTU schlägt vor, der DOSB nominiert. Und da geht es in Deutschland eigentlich noch um einen Platz. Und da muss man sagen, ja, es wird eng für Lasse Priester.
Ja, vor allen Dingen, wenn Jonas Schomburg so weitermacht.
Ja.
Weil Jonas Schomburg macht Jonas Schomburg Dinge gerade. Das heißt, immer vorne, immer da, wo, ne, immer möglichst lange vorne mit dabei sein.
Lange vorne mit dabei, bis ins Ziel hat es dann nicht mehr gereicht. Platz 19 war es jetzt. Ne? Das ist sicher was anderes, als er sich vorstellt für den Falle einer Qualifikation für Paris. Wir haben ja alle Protagonisten und eben auch Lasse Priester und Jonas Schomburg, die beiden aussichtsreichsten Kandidaten auf den letzten Platz waren, interviewt und die sagen alle, wir wollen die Medaille. Ne? Also da ist Platz 19 noch ein bisschen dahinter, aber eben wieder Platz 19 vor Lasse Priester. Und jetzt kommt es wirklich auf den Endspurt an. Es gibt die allerletzte Chance dann Ende nächster Woche in Cagliari in Italien auf Sizilien, Sardinien, auf einer Mittelmeerinsel, die zu Italien gehört. Und dann ist Schicht im Schacht und es wird jetzt eng. Also es kann eigentlich nur noch so laufen, dass Jonas Schomburg tatsächlich richtig, richtig patzt oder ausfällt und Lasse Priester das Ding gewinnt. Also die Chancen werden immer geringer, weil einfach die Anzahl der Rennen, wo man das drehen könnte, schwindet. Ja,
ja, so ist es. Am Ende ist es dann so. Mhm. Und wie gesagt, in anderen Ländern ist es noch viel wilder. Ich meine, hier haben wir wenigstens, das war ein klares Verfahren. Und so wie man das vorher raushört, du hast ja auch gesagt, ist das ja auch mit den, die Athleten, das ist kein Wunschkonzert, aber die gehen da ja mit diesem Kriterium und sagen irgendwie so, okay, wir wussten das frühzeitig, können uns darauf einstellen, wir wissen, wie wir damit umzugehen haben. Bei den Amerikanern zum Beispiel ist es noch völlig offen, weil jetzt auch Taylor Nipp ist Zweite geworden, die war aber schon qualifiziert, Taylor Spivey. Nee, doch, ist Vierte geworden. Die hätte Dritte werden müssen, um direkt qualifiziert zu sein. War niemand auf dem Podium. Das heißt, es wird ein Komitee entscheiden zum Beispiel am Ende.
Ja.
Und das ist dann halt auch wild. Ne? Da kommt es dann drauf an, wie gewichtet man, welche Leistung, ne? Was ist einem wichtiger? Spielen die Leistungen aus der Vergangenheit eine größere Rolle als die aktuelle Form? Da ist man einfach ausgeliefert. Von daher ist es eigentlich doch bei den Deutschen eigentlich relativ safe und man kann sagen irgendwie so, okay, man weiß, was man bekommt, sei vorne, dann bist du dabei.
Ja, genau. Also der Weg nach Paris, der geht jetzt auf die Endstrecke. Es gibt jetzt am Wochenende noch ein Mixteam-Qualifikationsevent, was ja auch mit über die Einzelnominierung entscheidet, in Mexiko. Das ist quasi das Ersatzrennen für das, was ausgefallen ist in Abu Dhabi und auch gefolgt von einem Weltcuprennen an gleicher Stelle über die Sprintdistanz dann. Und dann eben eine Woche später, nein, absurderweise am gleichen Wochenende auch ein weiteres Weltcuprennen in Samarkand in Usbekistan. Und dann geht es eine Woche später eben tatsächlich auf die Endstrecke mit dem WTCS-Rennen, was natürlich eine höhere Wertung dann auch noch hat und der finalen Entscheidung. Aber schauen wir nochmal auf die Ergebnisse von Yokohama. Yokohama, bekannt durch das Riesenrad, was man da immer sieht. Und jetzt muss ich sie mir tatsächlich noch einmal aufrufen, damit wir auch wirklich da in die Tiefe reingehen können. Die Deutschen Auch eine Laura Lindermann sagt, ich möchte die Medaille. Jetzt Platz 9 als beste Deutsche, aber dann eben auch ein gewisses geschlossenes Mannschaftsergebnis mit Nina Eim, 2 Plätze dahinter und Lisa Tertsch auf Platz 14. Lisa Tertsch mit der schnellsten Laufzeit overall.
Yep.
Ne, da sieht man, was auch an Renndynamik dazugehört, um da ganz oben zu stehen. Wir wissen ja, dass die Olympischen Spiele immer andere Gesetze haben, weil da pro Land eben nur maximal 3 Athletinnen und Athleten starten können. Im WTCS-Rennen sind es 5. Ja, und da hast du eine starke Nation, da sind dann eben 2 nicht dabei. Und von daher ist die Leistungsdichte in einem Olympiarennen nie so hoch wie bei einem guten WTCS-Rennen. Und da können sich ganz andere Dynamiken raus ergeben. Jetzt ein Ergebnis, ja.
Braucht man nicht so viel draus machen, glaube ich, ehrlich gesagt. Das ist so mein Bauchgefühl.
Abrechnen also, wir zum Schluss, ne?
Ja, genau, eben. Und da würde ich dann eher solche Sachen mitnehmen. Dabei gewesen, wo die Musik gespielt hat, mehr oder weniger. Nachher vorne war natürlich auch, wurde es natürlich auch richtig, richtig schnell.
Ich glaube, was man festhalten kann, Top 5, 2 Nationen und das sind die Nationen, in denen man sich sicher mit denen man sich in Paris messen muss. Ja, die Franzosen und die Amerikaner.
Ja, aber das ist es ja nicht alleine. Das ist es ja, dann haben wir noch nicht über die Briten gesprochen.
Ja. Ja,
dann ist Australien auf einmal wieder da.
Ja.
Es wird, da gibt es, ja, es gibt genug Geschichten und was macht Christian Blumenfeld am Ende? Jetzt springen wir zwischen den Männern und den Frauen, aber es wird extrem spannend und auch jetzt, ich meine, jetzt haben 2 gewonnen, haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, ne? Morgan Pearson gewinnt das Rennen der Männer und Léonie Perriot, Französin, gewinnt das Rennen der Frauen und wenn ich das richtig sehe, war das für beide der erste WTCS-Sieg, den sie überhaupt geholt haben. Und das in so einer Konstellation, ne, wo das für alle wichtig ist. Taylor Knipp, haben wir vorher drüber gesprochen, ne, die tanzt auf allen Hochzeiten, jetzt kommt sie jetzt hier wieder zurück, wird 2.
Ja.
Ne, entscheidet das Laufduell am Ende für sich. Mega stark, mega spannend. Also es sind alles so Komponenten, die da super interessant werden.
Ja.
Und Pearson finde ich sowieso irgendwie cool, der ist 30, glaube ich. Ne? Auch, also irgendwie so, und dann zu sagen, irgendwie so nicht mehr so dieses, man muss jetzt irgendwie so, die Jungen kommen von hinten und die rollen das jetzt alles auf und gewinnen jetzt alles so, ne? Sondern so, ja, früher halt Profiläufer gewesen und dann irgendwann den Triathlon für sich entdeckt.
Ja.
Und ja. Gut durchgestartet.
Ja. Du hast es erwähnt, Christian Blumenfeld, Titelverteidiger bei Olympischen Spielen. Auch noch nicht da, wo er gerne wäre. Platz 10. Aber Christian Blumenfeld ist ja einer, der...
Wo er bei Olympia gerne wäre, muss man glaube ich sagen. Ne?
Ja, genau.
Das ist halt auch so die Frage.
Ja, Christian Blumenfeld ja einer, der das Rennen dann im Nachhinein analysiert bis zum geht nicht mehr und guckt, was muss ich noch tun, zusammen mit seinem Trainergespann, angeführt von Olaf Alexander Bu. Was müssen wir noch tun, um in Paris wieder dazustehen, wo wir vor 3 Jahren in Tokio standen?
Mhm.
Ja? Und wenn wir uns da mal die Deutschen angucken, Jonas Schomburg, wie gesagt, Bester auf Platz 12, Lasse Priester 25, dazwischen noch Valentin Wernz, der aus dem Olympiarennen raus ist und leider komplett raus auf absehbare Zeit. Simon Henseleit, der in einen der vielen Stürze verwickelt war.
Ja.
Kleine Anekdote, ich habe ja jahrelang für den Weltverband gearbeitet, von 2002 bis 2008 und als Fotograf damals und Sturzbilder war was man nie zeigen durfte. Nein, das schadet dem Sport. Das ist nicht schön. Ja, wir wollen den Sport glorifizieren. Also das ist ja das, was ich immer sage. Wenn Veranstaltungen, Veranstalterketten und so weiter ihre eigenen Medienwelten bestimmen, dann bildet es nicht die Realität ab. Jetzt hast du das Gefühl, wenn du Triathlon.org folgst in Social Media, siehst du nur noch Stürze, weil das bringt Reichweite.
Ja, es war natürlich, in diesem Fall musste man sich natürlich auch fragen, wie kommt denn das zustande und so weiter, die Gruppen. Also es gab halt riesen Radgruppen, die halt ultraschnell unterwegs waren und dann ist halt auch so ein Sturz bringt dann halt auch, entweder schaffst du es, ist wie bei Tour de France, entweder du schaffst es vorne raus und wenn es sich hinten aufgehalten hat, selbst wenn dir nichts passiert ist, ist der Zug halt im wahrsten Sinne des Wortes abgefahren. Ne?
Ja. Hier hat es Simon Henseleit erwischt mit, was hat er sich, einen Arm gebrochen?
Ellbogen
gebrochen, genau. Ne, 2 Franzosen mit drin im Sturz, Dorian Connings und Tom Richard. Und dafür die beiden anderen Franzosen, die durchgekommen sind. Léo Berger war auch in den Sturz verwickelt, ist am Ende noch 4. geworden. Ne, und Vincent Louis als Ex-Weltmeister auf Platz 9. Also die Franzosen, die sind natürlich heiß auf ihre eigenen Spiele. jetzt, wie gesagt, Morgan Pearson hat gewonnen vor zwei Australiern, Matt Horser und Luke William, und die Deutschen dann in dem Rennen ohne große Bedeutung. Ja, es waren aber auch zwei der Olympiastarter jetzt gar nicht dabei.
Ja.
Mit Lasse Lührs und Tim Hellwig.
Und ja, was kann man noch sagen? Also wie gesagt, es gibt noch einen großen Tanz und dann wird entschieden, wo ich also eigentlich mich am meisten drauf gefreut habe, war das Comeback von Flora Duffy, die anderthalb Jahre weg war, mittlerweile schwere Knieverletzung, ganz lange nicht auf die Beine gekommen, was im Sinne des Wortes wieder hier, hat zwischendurch ans Karriereende gedacht und ist auch schon, will jetzt nicht zu nahe treten, 37, meine ich, und ist wieder da, zack, kommt rein und es war auch jetzt hier, war schon die Frage, irgendwann musste sie wieder auf eine Startliste, sie muss jetzt mal wieder ran, ne, damit das realistisch bleiben kann, der Traum von der Titelverteidigung in Paris, und jetzt war es halt eben soweit in Yokohama und ja, kann man nur, glaube ich, als vollen Erfolg hier auf dem Rad, wie eh und je, da vorne mit dabei, Tempo bestimmt, und da gibt mir einfach das Herz auf, wenn ich dann einfach sehe, so irgendwie, wenn jemand so seine Stärken einsetzen kann und dann sagen kann, also, hey, starkes Radfahren, und dann am Ende, klar hat sie jetzt nicht gewonnen, aber ich meine, hey, hallo, also, ne, Kirche im Dorf lassen, aber wenn du dann das schaffst, da in die Top 10 sofort wieder reinzukommen, bist du ja sofort wieder Weltspitze. Und ein bisschen Zeit ist ja auch noch.
Ja.
Also sie ist auf jeden Fall wieder da, finde ich mega cool. Weil wie verrückt wäre das, wenn es eine Wiederholung geben würde und Christian Blumenfeld und Flora Duffy Olympiasieger wären.
Ja.
Muss man vielleicht nochmal die Wettquoten angucken.
Ja, es gab es nicht so oft, ne? Titelverteidigung bei Olympia. Also bei den Frauen noch gar nicht. Bei den Männern, Alistair Brownie hat es zweimal geschafft. Ne, ja, es wird noch so viel passieren, sage ich dir, auf dem Weg zu den Spielen.
Und es ist ja noch so viel weniger planbar.
Ja.
Ne, da reden wir ja von Sekunden, einer falschen Entscheidung, einmal kurz die Gruppe weg, dies, das, Lauf angetreten, einmal kurz nicht aufgepasst. Oder eben die Kraft ausgegangen beim Zielsprint. Es gibt also und da sind so viele, die davon profitieren könnten. Ah, verrückt.
Ja.
Wird spannend.
Das wird auf jeden Fall spannend. Wir waren gerade bei Dingen, die nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Simon Henseleit, Sturz. Er ist nicht der Einzige, der gestürzt ist. Auch ein Ex-Profi ist gestürzt.
Oha, ja, heute kurz vor der Aufnahme, Sebastian Kienle hatte einen Unfall beim Gravel Race. Hat einen Instagram-Post gemacht. Ich gucke gerade mal eben nach, nicht, ob es da, dass da irgendwie schon neue Entwicklungen gibt. Er hat es beschrieben, shocking. Ich habe erst nur das Bild gesehen und habe gesehen, dass es auf seinem Account ist und sah ihn auf der Straße liegen mit einer Halskrause flach auf dem Rücken. Und mir sind schon wieder Cat Matthews-Sachen durch den Kopf gegangen und was weiß ich, was wir alles schon gesehen haben. Tim Don damals. Und man muss jetzt mal so ehrlich sein, so ähnlich hätte es auch hier ausgehen. Er hat gesagt, er ist mit 45 km/h die Straße runter und ein Auto hat den Rennkurs überquert und er ist volle Kanne reingekachelt. Puh. Und zum Glück, schreibt er, hat er sich nur ein paar Knochen in der Hand gebrochen und bedankt sich bei den Ersthelfern und bei den Ärzten. Und weiter, more later, schreibt er, alles auf Englisch. Aber ja, scheint man als Glück im Unglück abhaken zu können, denn sowas kann natürlich auch ganz, ganz schlimm ausgehen.
Ja.
Ja, Schock. Und man immer wieder die Erinnerung dran, wie knapp das alles zugeht manchmal, ne?
Ja.
Denn in einem Rennen, ja, bist du halt in einem Rennen und wenn dann sowas Unvorhergesehenes passiert, kannst du nichts mehr machen.
Ja, ja.
Also, ja, werden wir natürlich dranbleiben, gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich kann auch gerade bei Sebastian Kienle kann ich mich überhaupt gar nicht an Stürze erinnern. Jan Frodeno ist ja schon das eine oder andere Mal auf die Schnauze geflogen, wenn man ehrlich ist. Aber Sebastian Kienle kann ich mich nicht dran erinnern, ehrlich gesagt.
Ich wüsste auch nicht.
Vielleicht mal beim Mountainbiken oder irgendwas. Also, da gehört es ja dazu, dass man mal falsch absteigt. Aber so beim Rennen wüsste ich jetzt zumindest nicht. Naja, auf jeden Fall alles Gute von dieser Stelle und ja, toi, 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 dass es gut ausgeht, in Anführungszeichen.
Gute Besserung.
Ja,
auf jeden Fall. Ne?
Ja, aber es war ein Schock auf jeden Fall. Ja.
Wo wir gerade beim Thema Gesundheit sind, Lucy Charles-Barclay.
Ja.
Nächste in der Reihe.
Heute haben wir aber Themen.
Ja, meine Güte, ja.
Ja, genau. Ich habe auch schon gedacht, irgendwie, sie hatten ein Video auf YouTube veröffentlicht, irgendwie Health Update oder so war, glaube ich, der Titel. Mhm. Und ich habe schon gesagt, oh, bitte nicht wieder irgendwas kaputt und gebrochen und so weiter, irgendwas Saison beendet. Aber nein, es geht tatsächlich in dem Fall tatsächlich um ja, eine Krankheit. Sie hat Zöliakie.
Genau.
Du hast Medizin studiert. Du kannst uns kurz sagen, was es ist.
Zöliakie ist, ich sag mal vorsichtig, eine Krankheit, an der mehr Menschen zu leiden glauben, als sie es wirklich tun. Ja, das ist eine ernsthafte Erkrankung in der Form, dass man bei der Einnahme eines Eiweißes, und zwar des Glutens, da ist das Stichwort gefallen, entzündliche Erkrankungen im Darm entwickelt. Ja, äußert sich durch Durchfälle, durch Übelkeit, Erbrechen, Blähgefühle und so weiter. Und das ist eine ernsthafte Geschichte. Und dann und nur dann macht es auch Sinn, seine Ernährung komplett zu überdenken. Ich meine damit nicht die Lifestyle-Gluten-Unverträglichkeit, die auch werblich ausgenutzt wird, wo überall in den letzten Jahren glutenfrei draufstand. Ja, so ein bisschen jetzt abgelöst durch das deutlich ernster zu nehmende Thema der veganen Ernährung. Das ist eine Lebenseinstellung. Wir haben manchmal böse gesagt, Gluten könnte man auch Morbus Ottensen nennen, weil viele in Lifestyle-Vierteln beheimatete Leute glaubten, sie hätten eine Glutenunverträglichkeit und müssten deswegen besondere Dinge einkaufen, essen und auch darüber reden. Ja? Also Zöliakie ist tatsächlich das Krankheitsbild, was wirklich mit einer physiologischen Unverträglichkeit gegenüber Gluten verbunden ist und zu diesen entzündlichen Darmerkrankungen führt, die eben auch zu einer gewissen Erosion führen. Ja, die Darmzotten nehmen ab und dann hat man den Salat und muss eben in seiner Ernährung darauf achten. Und da ist es dann eben doch ein Vorteil, dass das Ganze auch werblich ausgenutzt wurde, weil es ist heute wesentlich einfacher, glutenfreie Produkte zu bekommen, denen nichts anderes fehlt, als es das vor 20 Jahren war.
Ja. Und um das Video kurz zusammenzufassen, da ist es halt, sie erklärt es halt ausführlich und sie hat gesagt, für sie macht jetzt auf einmal alles Sinn, weil sie schon als Jugendliche, als Schwimmerin schon immer nach harten Einsätzen und so weiter immer sich auch ja quasi auch belohnt hat mit Pizza oder weiß was ich, keine Ahnung, und immer tierische Gelenkschmerzen hatte auch. Mhm. So, und dass er wohl auch eine Begleiterscheinung davon sein kann, Knochenschmerzen, einfach so, weil, laienhaft sage ich jetzt, weil der Körper halt auch mit anderen Sachen zu tun hat, ne? Also Entzündungen und so weiter. Und sie das dann auch irgendwann wusste, dass sie das nicht gut verträgt. Und hat dann aber auch quasi vor Wettkämpfen das immer weggelassen und hat sich dann glutenfrei ernährt und hat dann aber quasi so in Phasen, wo dann so, juhu, Wettkampf ist vorbei, irgendwie ich habe Offseason, hat sie das dann wieder zu sich genommen. Und was sie jetzt halt eben festgestellt haben, irgendwie so, dass sie eben das nicht nur so eine Art Unverträglichkeit ist oder dass sie das nicht gut damit zurechtkommt, sondern dass sie eben diese Krankheit hat, sagt ihr halt jetzt, dass sie das wirklich komplett umstellen muss und auch, dass bei ihr schon kleinste Mengen davon große Auswirkungen haben können. Und sie sagt, seitdem sie das jetzt weiß oder dadurch, dass sie das jetzt weiß, macht das halt alles viel, viel einfacher, weil sie halt immer wieder halt auch so Sachen hatte, eben wie Stressfaktoren und so weiter, ne? Und alles auf den Kopf gestellt werden musste. Und sie sagt halt einfach, ihre ganze Krankheitsgeschichte ergibt auf einmal Sinn.
Ja, ne? Und da ist es wirklich eine Krankheitsgeschichte. Ja? Ja. Ich meine, es gibt Leute, die hatten abwechselnd jedes Jahr Laktose, Gluten, Histamin und dann ging es mit Laktose wieder los. Ja? Irgendwas war immer im Argen und meistens war es nichts, was wirklich diagnostizierbar war, sondern und da haben wir jetzt wirklich mal einen Krankheitsfall, der sehr bedauerlich ist und den man ernst nehmen muss, und das ist eben so ein bisschen das Problem gewesen, auch in Phasen, wo jeder glaubte es zu haben, man wurde nicht mehr ernst genommen mit der Krankheit.
Ja, genau, weil du derjenige bist, der es wirklich hat.
Ja,
so, ne? Ja, und das, Ja.
Ja, von daher auch an dieser Stelle.
Gute Besserung geht in dem Fall nicht.
Gute Besserung geht ja. in dem Fall nicht. Ja, man hat es oder man hat es nicht. Man muss sich darauf einstellen, man kann damit umgehen. Und wie gesagt, da ist es dann ein Vorteil, dass eben auch die Industrie das als Werbemittel erkannt hat, überall glutenfrei draufzuschreiben. Aber als wirklich Erkrankter, an Zöliakie Erkrankter, kann ich dann eben auch sicher sein, okay, damit bin ich safe. Ja.
Mir ist nur ganz kurz durch den Kopf gegangen, auf was ich alles verzichten müsste. Das ist schon ein bisschen hart.
Ja.
Naja.
Ja, gut. Haben wir denn noch irgendwas, wo wir jetzt mit einem positiven Gefühl rausgehen können? Ich hab noch eine Studie gefunden, die ist mir gestern begegnet. Ja. Die heißt: Hartes Training lässt dich länger leben.
Da hast du mich natürlich sofort neugierig mitgemacht.
Ja, und zwar hat man sich in Großbritannien die Krankheitsdaten und Lebensdaten der ersten 200 Menschen angeschaut, die Meile unter 4 Minuten gelaufen sind. Und was der Marathon in 2 Stunden ist heutzutage, das war früher mal die Meile, die 4-Minute-Mile.
Ja, aber ja noch krasser eigentlich.
Noch krasser.
Ja. Es hat immer noch keine Frau geschafft.
Hat es nicht? Okay.
Nee, stand so da.
Ja. Das war also ein jahrelanger Wettkampf und dann aber auch so ein Erweckungsmoment. Dann hat es einer geschafft und dann kamen andere nach, ja. Und ein Mann, der in die Sportgeschichte eingegangen ist, die Meile ist ja hier keine griffige Distanz. Es sind 1,6093 Kilometer, glaube ich, irgendwie. Ich bin mal einen 10-Meilen-Lauf mitgelaufen.
Oder verschätzt man sich.
Ja, im britischen oder amerikanischen Sektor von Berlin noch so zu Vorwendezeiten. Da gab es noch die 10-Meilen. Läufer, aber die Meile ist natürlich im angelsächsischen Bereich und so eine feste Größe und irgendwann, weißt du es, 63 oder wann war es, Roger Bannister?
Ja, irgendwie so um den Dreh, jetzt erwischte mich, ja.
Ja. Später Sir Roger Bannister, der ist dafür geadelt worden.
Verdienste für den Sport, ja. Ne,
und der ist vor 5 Jahren ungefähr gestorben, im Alter von 88 Jahren und da hat man gesagt, okay, der Sport scheint ihm nicht geschadet zu haben und jetzt hat man sich eben die Daten der ersten 200 Personen, die man greifen konnte, die Meile unter 4 Minuten gelaufen sind, also inzwischen sind es mehr, irgendwann werden wir uns erraten, die 57, 58 und 59 Marathonzeiten gewöhnen oder so wie es mit dem Triathlon war, Lothar Leder 96, die erste Langdistanz unter 8 Stunden, ja. Heute ist Standard, ja. Man hat sich die Daten angeguckt und hat gesehen, die sind alt geworden und dabei gesund geblieben.
Ja, also ganz interessant, ne? 200 Leute waren es, glaube ich, irgendwie so und eigentlich die Annahme, wenn man sowas sagen kann, war ja eigentlich eine andere. Also man hat eigentlich gedacht man hat dann ja angenommen, ohne die Trainingsdaten ausgewertet zu haben, das muss man mit dazu sagen, muss man sagen, okay, wer das schafft, die Meile unter 4 Minuten zu laufen, der hat wahrscheinlich ziemlich hart und ziemlich viel trainiert und hat sich ziemlich geschunden dafür und die Annahme
oxidativer Stress, Sonnenstrahlen, auch ein Thema der nächsten Ausgabe, wie schütze ich mich als Triathlet vor der Sonne, aber das ist erst nächste Woche.
Ja. Ja. Also man hat eigentlich eher angenommen, vergrößertes Herz bei Leistungssportlern, dass das vielleicht hat, oder die Fragestellung war eher, hat so hartes Training vielleicht eher negative Effekte auf die Lebensdauer, also gibt man früher den Löffel ab, wenn man sich so einschenkt sein Leben lang. Ja, und herausgekommen ist eben fast überraschend, so ein bisschen für die Forscher, das Gegenteil war der Fall.
Ja.
Also wenn es einen Effekt hat, dann einen positiven. Und in diesem Fall war es so, dass sie im Schnitt eine 5 Jahre längere Lebensdauer ermittelt haben.
Ja.
Im Vergleich zu dem, was man ansonsten annehmen könnte mit Wohnort, was fällt da noch alles rein? Also man muss mehrere Sachen ja berücksichtigen, Geburtsjahr und so weiter und hin und her, Lebenserwartung an sich, also die allgemeine Lebenserwartung, 5 Jahre länger.
Ja.
Also, wir vereinfachen in diesem Falle gerne und nehmen mit, richtig schön einschenken im Training, das über viele Jahre und man kriegt 5 Jahre obendrauf.
Ja.
Ganz so einfach ist es vielleicht nicht, es war vielleicht nicht ganz wissenschaftlich, aber die Hoffnung, die können wir daran klammern auf jeden Fall.
Ja, das machen wir doch gerne und damit tun mir meine Beine auch nicht mehr weh.
Ja, du hast quasi was für deine Lebenserwartung getan.
What? Ne? Ich meine, wir haben natürlich auch immer wieder diese anderen Schlagzeilen, jetzt gerade beim Hamburg-Marathon, ein 25-Jähriger kollabiert 1 Kilometer vor dem Ziel, verstirbt im Krankenhaus. In der Schweiz ganz dramatisch, einer der Schweizer Olympia-Aspiranten im Marathon mit 34 Jahren, erleidet einen Herzinfarkt und stirbt wenig später dran. Das hat man auch immer, Radsport, Fußball, wir haben die Fälle gehabt, aber jetzt mal so eine Studie an vielen Leuten, auch von diesen ersten 200 werden Menschen gestorben sein. Aber
ja, und auch ganz also auch manche auch ganz früh in den 20ern, aber es waren auch welche dabei, die über 90 geworden sind. Ne? Also deswegen ist ja auch immer wichtig, mit Schnitten zu rechnen so weiter und das mit reinzunehmen.
Es
leben auch noch ganz schön viele davon.
Ja. Ich gehe mal davon aus, dass ich die Meile in meinem Leben nicht mehr unter 4 Minuten laufen werde. Mein Opa hat es auch nicht getan, der ist auch 99 geworden. Also von daher.
Na siehste.
Ja, haben wir noch einen schönen Ausblick. Noch einen kurzen Ausblick auf das, was kommt. Wir haben schon über die Kurzdistanz gesprochen. Ein Klassiker auf der Langdistanz steht am Wochenende an.
Oh ja.
Mit unserer Ironman-Weltmeisterin.
Ja, genau. Also unter anderem. Es sind so viele Rennen, dass man da gar nicht drüber sprechen kann. Aber die Rede ist vom Ironman Lanzarote und von Anne Haug. Du hast mit ihr darüber gesprochen, über Lanzarote. Das Rennen, das sie sich geschworen hatte, niemals zu machen.
Genau. Ne? Es geht bei ihr vor allen Dingen um die Validierung ihres Slots für Nizza. Sie muss das Rennen finishen oder wie es bei Ironman heißt, unter kompetitiven Bedingungen finishen. Aber wer Anne Haug kennt, der weiß, dass sie mit dem 17. Platz nicht zufrieden wäre.
Ja, 17. Platz wird auch schwierig, denn die Teilnehmerzahl ist bei den Frauen, sagen wir mal, überschaubar. Warte mal, ich kann es schnell zusammenzählen. Stehen auf der Startliste 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Habe ich richtig gezählt? 4 oder nur 10 sogar. 1, 2, 3, 4. Ich lese sie einfach vor. Anne Haug, Jean Collange, Petra Eggenschwiler, Fiona Moriarty, Katie Colville, Nicola Korbova, Lena Christine Schink, Lydia Dent und Rosie Wild. Das war's. Das sind die Frauen.
Da ist Anne Haug einfach mal der prominenteste Name.
Würde ich mal so sagen, ja.
Ja.
Ja, und ich finde es eigentlich aber auch fast so witzig, weil ich meine, Lanzarote, jeder weiß, das ist quasi eine ihrer Haustüren, die sie hat, ist der Club La Santa.
Ja.
Und der befindet sich nun mal da. Und ich glaube, das ist auch das, was sie bewogen hat, gesagt, oh Gottes Namen, wenn ich sowieso da zum Trainieren hin muss, wieder jetzt oder will, irgendwie, weil sie das da einfach ihr Training absolviert und sich auf alles andere, was sie noch so vorhat dieses Jahr, vorbereiten muss, denkt, dann mache ich den halt jetzt.
Ja,
ne? Meine Güte.
Also
mir sowieso schon jeden. Das ist natürlich Fluch und Segen. Sie hat es ja auch im Interview gesagt, sie kennt da wirklich jeden Kieselstein.
Ja.
Und da weißt du aber auch, wenn du an diesem Kieselstein vorbeigefahren bist, wie viele da weitere noch kommen, an denen du noch vorbeifahren musst.
Und auf Lanzarote liegen viele Kieselsteine, ja.
Ja, also extrem schweres Rennen. Mhm. Extrem viele Höhenmeter hast du es im Kopf, mehrere tausend.
2.500, glaube ich, auf der Radstrecke. Ja. Ne? Also das war immer der Grund, warum ich gesagt habe, wenn ich alle anderen Ironman-Rennen der Welt gemacht habe, dann vielleicht mal Lanzarote. Und damals gab es nur 7 oder so. Aber das war so ein Rennen, wo ich dachte, gut, das war vor Zeiten des Indoor-Trainings. Du musstest im Winter auf so ein Rennen trainieren. Das war für mich undenkbar.
Ja.
Ne? Naja.
Naja.
Gut, also ich habe ja gesagt, ich spoilere ein bisschen, also ich werde nicht auf Lanzarote starten am Wochenende.
Sehr gut, sehr gut.
Ja.
Ja, also das, da freuen wir uns mal drauf, aber wir gucken natürlich auf die ganzen Rennen, guckt auf trimark.de diese Woche, da wird es Vorschauen und Ausblicke geben, unter anderem auch auf The Championship in San Marino, um das vielleicht noch einmal kurz anzusprechen, ist auch eins der vielen Rennen, die stattfindet und das ist deutlich prominenter besetzt, vor allen Dingen bei den Männern. Und das ist fast so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, fast so ein bisschen was wie eine deutsche Meisterschaft.
Ja.
So, denn da sind viele Namen, die auch da deutlich zu den Favoriten gehören. Unter anderem Frederik Funk, Rico Bogen, Jan Strattmann. Also das sind, da haben wir sie wieder, ne?
Ja, ja.
Und ich bin sehr gespannt. Sie sind nämlich nicht alleine da. Peter Hemmerich steht noch drauf, Kyle Smith, Kasper Stepniak, Antonio Benito Lopez, den wir am Anfang der Saison ausgerufen haben. Auch ein Name, auf den man gucken sollte auf der Mitteldistanz.
Ja.
Also nicht überrascht sein, wenn der vorne mit landet. Joe Skipper, Thomas Bishop, also James Tiegel, Mark Drubrick, Bart Arnutz, sind genug da.
Ja.
Also das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte.
Und nicht nur die sind da, sondern auch wir, also nicht du und ich, aber Kollege Jan-Luka Grüneberg tritt die Reise nach Chamorin an und wird sich das mal genau anschauen. Das ist so eins der Rennen, schwer zu sagen. Also ich hatte so ein bisschen das Bauchgefühl, dass viele Rennen darunter leiden werden, dass eben diese Konkurrenz durch Ironman und T100, sprich PTO, so enorm groß ist, dass andere Rennen damit komplett über den Tellerrand fallen. Dieses Rennen nicht.
Nee, und ich glaube, es liegt aber auch fast so ein bisschen, also wenn ich das richtig sehe, so, dass dann auch die Pros sich da so ein bisschen jetzt hört sich sehr böse an, aber die übrig gebliebenen, die eben noch nicht mitspielen dürfen bei der T100, die wollen natürlich alle sich gute Fights liefern, ja. So wie jetzt auch gerade, wie wir es auf Mallorca wieder gesehen haben und so, um einfach zu sagen, so hallo, hier sind wir,
ja.
Ne?
Ja.
Dann berücksichtigt uns für eine Wildcard oder eben fürs nächste Jahr. Und wir wollen, das kannst du halt nur, wenn, ja, wenn's spannende Rennen gibt und wenn's gute Rennperformances gibt. Und da hat man sich offensichtlich irgendwie so, vielleicht ist es auch Zufall, sich so zusammengefunden zu dem einen oder anderen Rennen, wo man dann eben gegeneinander eben antreten kann. Und vielleicht wäre es hier sogar gewesen, jetzt Mika Not hat eine Wildcard für San Francisco, möglicherweise wäre der auch da am Start gewesen.
Ja.
Und das ist schon spannend. Bei den Frauen auch gut. India Lee ist da, Caroline Pohle, interessant, Els Visser, Finella Langridge, Marta Sanchez. Also sind auch da einige Namen. Ich gucke nochmal weiter runter, wen haben wir hier noch? Rebecca Robisch, also auch viele, viele, viele deutsche Namen auch. Auch da werden wir nochmal genauer raufgucken. Oh, Jenny Jendrychek.
Oh, ja.
Wenn ich die richtig sehe, dann starte ich morgen gegen die.
Lass sie nicht überrunden.
Das werde ich nicht verhindern können. Ja. Die ist nämlich stark auf dem Rad.
Ja, ja, die ist auch Seriensiegerin da oben in Schwesing. Damit schließt sich der Kreis. Morgen geht's im Kreis. Wir machen den Kreis jetzt auch. Ja, wir haben ihn schon geschlossen gerade.
In der Tat.
Ne? Also, euch eine schöne sommerliche Trainingswoche mit spannenden Rennen am Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mich nicht, ich bin im Urlaub. Ich mache mal Urlaub und mache tatsächlich Urlaub, nicht irgendwie was mit Arbeiten zusammen. vielleicht trainiere ich ein bisschen, aber dazu später mehr.
Wir schauen mal.
Alles klar, macht's
gut. Bis dahin.
Ciao, ciao.